Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Logbuch, der zweiten Ausgabe im Jahr 2022. Hallo Kiki, schön, dass wir wieder zusammensitzen.
Hallo Jonas, nach langer Zeit.
Nach langer Zeit, genau. Zuletzt waren wir ja sehr weit weg in Dubai. Dieses Mal sind wir etwas näher dran. Wir sind dieses Mal in Spanien. Aber wir befassen uns natürlich nicht mit dem gesamten Land, sondern wir befassen uns mit der Hauptstadt, mit Madrid. Und darüber hinaus noch mit einer Region in der Nähe von Madrid, Extremadura, werden wir zum Ende besprechen. Ich freue mich sehr drauf, weil ich persönlich war noch nie in Madrid. Ich war bisher nur in Barcelona. Ich kenne natürlich die Inseln vor Spanien, aber in Madrid selbst war ich noch nie.
Wird Zeit, dass du es machst.
Ich glaube,
tolle Stadt.
Wie jedes Mal wird es so sein, dass ich rausgehe und denke, jetzt muss ich ja dringend mal nach Madrid. Und das ist ja in jeder Folge so. Genau, zum Einstieg vielleicht, also wir werden gleich nochmal einen kleinen Einspieler zur Geschichte, aber zum Einstieg erstmal, in welcher Gelegenheit warst du in Madrid? Du warst, glaube ich, häufiger schon da. Wir werden uns jetzt erstmal mit Madrid beschäftigen und dann zum Ende schauen wir nach Extremadura. Zu welcher Gelegenheit warst du in Madrid?
Also das letzte Mal bin ich da gewesen im Herbst und zwar hatte ich einen Auftrag, die neuen Hotels zu testen. Und es gibt eine ganze Menge neue Hotels, Luxushotels und ja, das Spannende ist auch gewesen eigentlich, dass Madrid sich selbst als neue Luxusdestination in Europa geoutet hat. Mhm. Und ja, dem bin ich mal gefolgt. Da darfst du natürlich nicht fehlen. Nein. Oh. Und mal gecheckt, ob das auch wirklich der Wahrheit entspricht. Aber ich bin vorher schon öfters da gewesen und bin immer wieder begeistert.
Wann warst du das erste Mal da?
Das erste Mal war ich da in meiner Jugend. Hm. Und zwar, damals sind wir mit dem Auto von Kiel, unsere Heimatstadt, nach da unten nach Malaga gefahren. Und ich hatte einen Freund und seine Schwester lebte in Madrid und bin dann ein paar Nächte da geblieben. Und an eines kann ich mich noch erinnern, dass für mich mit das Schlimmste war, dass man irgendwie ein Aperitif nahm, ich sag mal so abends um 9 und zum Essen ging man erst nach Mitternacht.
Ja, das wegen
und
der
in die Disco dann,
ne?
So ab 3 oder so. Wo man sich dann immer gefragt hat, wann arbeiten die Leute denn bitte schön?
Ist ja ein übliches Muster in Spanien, in Portugal, dass die Abende sehr spät beginnen, einfach wegen der Hitze wahrscheinlich, ne?
Ja, ist richtig. Aber jetzt während der Pandemie hat sich das Ganze natürlich deutlich geändert, weil anfangs war um 10 Uhr Schluss. Mhm. Also jetzt nicht, als ich da war, aber als ich da war, war um 12 Uhr Schluss, um 11 Uhr Schluss abends. Und das wurde auch sehr, sehr streng durchgezogen. Das heißt, die Madrilenos mussten sich dran gewöhnen, früh zum Essen zu gehen. Weil ich meine, so ein Dinner dauert ja immer eine ganze Weile, ja, so ein paar Stunden. Und mit einmal waren Restaurants, sag ich mal, schon um 7 oder um 7:30 waren die voll.
Ja, völlig neues Lebensgefühl.
Ja, das Problem war, dass man eigentlich auch in den Top-Restaurants, ich sollte da auch so einige testen oder ausprobieren. Und das Problem war, dass man keine Reservierung kriegte. Ich meine, früher war das so, da konntest du um 7:30 kriegte man eine Reservierung zum Essen und war dann sozusagen um 10 wieder weg. Und dann kamen die anderen. Aber das war jetzt vorbei. Und ich habe so ein bisschen Angst gehabt, dass das dabei bleibt, dass die Leute dran gewöhnt haben und so, Anni ist ja doch netter, früher zu essen.
Du wirst ja sicherlich Madrid auch nochmal besuchen, dann wirst du berichten, ob sich dieser Trend aus der Pandemie bestätigt hat und geblieben ist. Wir hören jetzt einmal einen kleinen Einspieler zur Geschichte von Madrid und dann gehen wir rein. Im 9. Jahrhundert nach Christus war der größte Teil der iberischen Halbinsel Teil des Kalifats von Córdoba. Der maurische Emir Muhammad lässt zwischen 850 und 860 eine Grenzfestung bauen, die Alcázar, das spanische Wort für Burg, wurde errichtet an der Stelle des heutigen Königspalastes. Madrid nimmt zunächst eine unbedeutende, eher militärische Rolle ein, doch der Ort steht stellvertretend für die wechselnden Machtverhältnisse und Kriege um Spanien zwischen europäischen Herrschern und den arabischen Eroberern. Im 11. Jahrhundert erstarkt das eigenständige Königreich Kastilien in Spanien. 1083 erobert Kastilien die Region Madrids. Kastilien und sein Königshaus ist Namensgeber für die Region, in der Madrid heute liegt, und brachte die berühmten Herrscher Isabella und Ferdinand hervor, die nicht nur die Mauren aus Spanien im 15. Jahrhundert zurückdrängten, sondern auch den Genueser Christoph Kolumbus 1492 mit der Suche nach dem Seeweg nach Indien beauftragten. Doch trotz der Macht Kastiliens und seiner Herrscher wird Madrid erst im 16. Jahrhundert zum historisch bedeutenden Ort. Dafür braucht es einen Habsburger. Philipp II. Verlegt den Königshof von Valladolid nach Madrid und begründet den Aufstieg der Stadt und die Errichtung einer mächtigen europäischen Großstadt der Renaissance. Der Spanische Erbfolgekrieg brachte Madrid in portugiesische und englische Hand im 18. Jahrhundert. Unter der Herrschaft der Bourbonen erlebte Madrid eine radikale Modernisierung. Karl III. Aus dem Haus der Bourbonen trägt aufgrund der Errichtung des heutigen Königspalasts im 18. Jahrhundert den Beinamen Bester Bürgermeister Madrids. Die Rolle als Spielball verfolgt Madrid bis ins 20. Jahrhundert. Die Franzosen erobern die Stadt für Napoleons Bruder Josef, der kurze Zeit zum spanischen König in Madrid gekrönt wurde. Der alkoholkranke Monarch ließ ganze Stadtviertel schleifen und wurde durch einen Aufstand der Madrilenen gestürzt. Bis heute ist der 2. Mai, der Tag eines blutig niedergeschlagenen Aufstands, Stadtfeiertag. Von Madrid ausgehende erste Bestrebungen, Spanien 1873 zu einer modernen Republik zu machen, werden durch die Zeit der Diktatur im frühen 20. Jahrhundert jäh gestoppt. Das Chaos des Bürgerkriegs und Belagerungen der Stadt führen in die berühmte Diktatur des Francisco Franco. Bis 1975 prägte der Diktator die Architektur und das Leben der Hauptstadt. Zwangsarbeit, Planbau und Umgestaltung waren Teil eines erzwungenen und diktatorisch durchgesetzten Wiederaufbaus der Stadt nach den Bürgerkriegen der 20er und 30er Jahre. Francos Tod und die von König Juan Carlos eingeleitete Transición, die Demokratisierung des Landes, waren der Grundstein, Madrid zu einer modernen Metropole werden zu lassen. Doch zurück zum heutigen Madrid. Madrid hat etwa 3,3 Millionen Einwohner und ist auf einer Höhe von 667 Metern gebaut. Sie ist damit die höchstgelegene Hauptstadt der Europäischen Union und die zweithöchste Europas, nach der Hauptstadt Andorras. Da kommt doch die Frage auf, merkt man davon was?
Eigentlich nicht, nee. Ich meine, ja, man wundert sich nur, vielleicht, sag ich mal, im Winter wird es da ziemlich kalt, obwohl es ja doch sehr südlich liegt. Das kann schon gut unter 0 Grad fallen und im Sommer wird es brutal heiß. Mhm. Also so Temperaturen über 40 Grad ist nichts Außergewöhnliches. Also ich rate auch eigentlich niemandem im Hochsommer durch Madrid zu laufen. Und Madrid ist eben auch eine Stadt, die man sich zu Fuß erobert. Und bei 40 Grad durch die Straßen zu laufen ist eigentlich nicht so witzig.
Was wäre denn deiner Meinung nach die beste Zeit?
Die beste Zeit ist immer, sag ich mal, so im Herbst, Oktober.
September, Oktober sowas.
Ja, Oktober, November. Oder im Frühjahr, würde man sagen, so ab April. Mhm. April, Mai, Juni. Oder April, Mai ist ideal.
Durch diese landschaftliche Stellung von Madrid ist es eben in dieser Landschaft Kastilien und liegt in der sogenannten Meseta. Also das ist diese Hochebene von Kastilien. Und im Nordwesten von der Stadt ist ein extrem hohes, ich sag mal, Gebirge, die Sierra de Guadarrama. Und die Berge sind teilweise bis zu 2500 Meter hoch. Also ein relativ spektakuläres Gebiet und eine relativ spektakuläre Hochebene. Jetzt versuchen wir uns mal der Stadt ein bisschen zu nähern. Vielleicht.
Aber so dicht dran ist das eigentlich gar nicht. Also man muss schon oben beispielsweise in einem der wirklich zahlreichen Rooftop-Restaurants oder Cafés oder Bars sitzen. Und wenn dann klare Sicht ist, dann kann man
dann
sehen.
Dann siehst du das Gebirge.
Ja, am Horizont.
Okay, aber es ist natürlich, sagen wir mal, in meinem Kopf ist Madrid weder 670 Meter hoch, noch spielen sich da irgendwelche Gebirge ab, weil es ist für mich nicht so, nicht greifbar, dass es so eine Landschaft ist.
Es ist auch nicht so, sieht dann eher aus wie Hügel, ne? Also keine dramatische Bergwelt, jedenfalls nicht das, was man von Madrid aus sehen kann.
Aber nähern wir uns oder erobern wir die Stadt vielleicht mal für diese Folge. Wie ist das Ganze aufgebaut? Erzähl vielleicht mal ein bisschen was kurz zum Aufbau. Ich glaube, nachgeschaut, es gibt, glaube ich, 21 Stadtviertel.
Richtig. Aber als Tourist, der man im Normalfall auch nicht so lange da ist, hält man sich eigentlich überwiegend in 3 oder 4 verschiedenen Vierteln auf. Ich sag mal so im Zentrum, ich sag mal rechts und links entlang des Paseo del Prado. Die so eine Prachtstraße mit Bäumen, auch schön schattig, sag ich mal, auch im Sommer gut zu belaufen. Rechts und links sind die Museen. Und in der Mitte kommen immer mal wieder so Roundabouts mit diesem wahnsinnigen Springbrunnen. Dann ein ganz berühmtes Viertel ist Salamanca. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit Eppendorf. also so vom Flair her. Also es ist relativ niedrig bebaut, auch so Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts. Für reiche Leute sind so eigentlich fast so wie kleine Stadtpaläste, so einer nach dem anderen reihen sich dort und da sind ganz viele Boutiquen und schicke Lokale und auch Märkte, zwei sehr, sehr schöne. Und das ist das eine Viertel, also wo man sehr schön durchbummeln kann. Und was inzwischen auch so zum angesagten Kiez geworden ist, ist Barrio de las Letras, ich sag mal, das ehemalige Schriftstellerviertel, wo im, das ist auch deutlich älter, also das gab es im 17. Jahrhundert schon und war unter anderem so Tummelplatz von Lope de Vega und von Cervantes. Mhm. Da hat man dann, wenn man so ein bisschen drauf achtet, das Gefühl, da ist noch so ein bisschen was Orientalisches. Aber da muss man schon rechts und links gucken und sich da mit der Architektur intensiv beschäftigen, weil sonst merkt man den Einfluss eigentlich nicht. Ich meine, die Mauren waren zu der Zeit ja auch schon aus Spanien wieder weg. Mhm. Als Madrid Hauptstadt wurde. Vorher war es Toledo.
Das wäre nämlich meine Frage gewesen, wenn man sich mit der Architektur von Madrid auseinandersetzt. Viele spanische Städte, vor allem im Süden, haben natürlich diesen arabischen Einfluss durch die Eroberung von den Mauren. Der Name Kastilien selbst ist ja bekannt durch die berühmten Isabella von Kastilien, die mit dafür verantwortlich war, dass die Mauren aus Spanien wieder vertrieben wurden. Aber du sagst, anders als in anderen Städten merkt man diesen Einfluss in der Architektur.
Nee, muss,
nicht
also,
so sehr. Ich muss man suchen.
Ja, muss man suchen. Man findet das dann immer, sag ich mal, auch so vor allen Dingen in Innenhöfen beispielsweise. Ne? Ja. Das ist ja sowas typisch Arabisches, Häuser, die um so Gärten herum gebaut sind. Und dazu muss man natürlich erstmal durch den Eingang kommen und da hinten rein. Und diese Eingänge sind meistens verschlossen.
Ja.
Aber so hin und wieder, wenn da mal einer offen steht, kann man das dann auch sehen.
Was bietet sich einem denn dann sonst architektonisch? Ich stelle es mir relativ spektakulär vor.
Ich finde es sehr spektakulär. Eigentlich sogar spektakulärer als andere Großstädte. Und zwar die Architektur im Zentrum ist, wie gesagt, vom 19. Jahrhundert, ab Mitte des 19. Jahrhunderts wurde er gebaut. Und man hat sich an Paris erstmal orientiert, Haussmann-Architektur, dann Wien und hat aber das Ganze irgendwie, ich sage mal, aufgeplustert. Mhm. Also ich glaube, ich habe noch nie so viele Bauwerke, Gebäude in einer Innenstadt gesehen, die sowas von verschnörkelt sind. Das kann man sich fast nicht vorstellen. Und wenn man dann auf die Dächer guckt, also wenn man wirklich Kopf in den Nacken und dann nach oben gucken und du siehst überall Skulpturen und Türmchen und Kuppeln. Und am faszinierendsten fand ich eigentlich, dass es eine Straße gibt oder ein Gebäude oder zwei nebeneinander. Auf beiden stehen Quadriga. Mhm. Also jeweils eine, direkt nebeneinander. Und was man von unten noch nicht so ganz sieht, aber wenn man beispielsweise im Rooftop-Restaurant von dem neuen Four Seasons sitzt, dann guckst du direkt da drauf. Deswegen überhaupt diese Rooftop-Lokale sind natürlich, die sind sowieso sehr angesagt, aber von da oben hast du immer einen traumhaften Blick über die Stadt und alles, was so, das ist ja, die sind ja Gassen, also kann man so sagen. Ne? Und insofern ist das alles sehr nah. Ja. Was man da auf den Dächern dann sieht.
Jetzt hattest du erzählt, und du kennst die Stadt ja jetzt aus mehreren Jahren, Veränderung, dass es die Idee gab, den Verkehr zu entzerren und die Stadt sozusagen
den Verkehr zu reduzieren in der Innenstadt. Und zwar geht das zurück auf die Bürgermeisterin Anna
Botella.
Die hat also den Verkehr reduziert, es wurden Bürgersteige verbreitert, Parken verboten und Fußgängerzonen neu eingerichtet. Und das macht das Ganze, ich meine, wie gesagt, Madrid ist eine Stadt, die man sich am besten zu Fuß erobert und das macht das Ganze sehr, sehr angenehm. Und das war das Auffälligste, fand ich.
Ja.
Und alles super sauber und gepflegt. Das war früher auch nicht so, also da gibt es ja ganz viele Terrassenlokale und da hatte man dann immer früher das Gefühl, okay, man hat den Abgasgestank immer in der Nase, aber das ist jetzt nicht mehr so. Und das hat die Stadt doch, weiß ich nicht, also deutlich nach vorne gebracht.
Ist ja auch beeindruckend in so einer großen Stadt, das so umzusetzen, weil das schaffen andere europäische Städte, gerade deutsche Städte, wirklich nicht so konsequent.
Ja, und dann, wie gesagt, als Luxusdestination hat sich Madrid geoutet und das hängt unter anderem damit zusammen, dass jetzt seit eigentlich sehr kurzer Zeit, nämlich seit letztem und vorletztem Jahr, internationale Hotelgruppen Häuser aufgemacht haben. Und internationale Luxushotelgruppen, die waren vorher einfach nicht da. Das heißt nicht, dass es keine Luxushotels gab, aber das berühmte Ritz ist jetzt ein Mandarin Oriental. Und Four Seasons natürlich auch sehr bekannt. Das ist auch ein sehr spektakuläres Hotel, was mitten in der Stadt liegt und in vier alten, ja, historischen Häusern untergebracht war. Auch wieder so Prachtgebäude. Früher waren da Banken drin, Versicherung. Das ist schon sehr spektakulär.
Bevor wir nochmal auf berühmte Gebäude, abgesehen davon, und auf Museen eingehen, ein sehr interessanter Fakt, eine sehr interessante Geschichte, die ich gelesen habe, über dem Puerta del Sol, dem Plaza de Puerta del Sol, einem sehr berühmten Platz in Madrid, hängt das Wappen von Madrid, und das Wappen zeigt einen Braunbären, einen Oso Pardo. Und jetzt ist die Geschichte etymologisch, dass dieser Bär streckt sich gegen einen Erdbeerbaum, und dieser Erdbeerbaum heißt auf Spanisch Madrono. Und Madrono ist dann sozusagen der Namensgeber für die Stadt Madrid. Fand ich eine schöne Geschichte, dass es auch so präsent im Stadtbild offensichtlich ist. Hast du das gesehen?
Ja, das Wappen habe ich jetzt nicht so vor mir, aber auf dem Platz, von dem du gerade erzählt hast, steht eine Skulptur des Bären, ziemlich groß, und das ist natürlich auch so ein Instagram-fähiges Teil. Die Stadt, ja, ich sag mal, Stadt.
Schöne Kategorie.
Ja, genau. Stellt sich quasi jeder davor und macht entweder Selfie oder Paare, die sich dann küssend ablichten lassen und so weiter. Das ist ziemlich, ja.
Das finde ich eine sehr schöne Kategorie. Schade, dass wir das bisher noch nicht hatten, weil da hätte es wahrscheinlich einige Punkte gegeben. Vielleicht, wenn wir nach Pisa kommen. Das ist, glaube ich, auch ein sehr Instagram-fähiges Motiv. Lass uns vielleicht mal schauen auf berühmte Gebäude und auf die Museumsgebäude oder auf die Museen, die man in Madrid findet. Was fällt dir dazu ein?
Ja, es gibt natürlich die drei berühmtesten. Das berühmteste Museum überhaupt ist natürlich der Prado. Mhm. Ja, auch der liegt da am Paseo del Prado, ne? Wie gesagt, an diesem Boulevard. Und schräg gegenüber liegt das Museum Thyssen-Bornemisza, wo die Sammlung von dem Baron von Thyssen drin ist. Und weiß nicht, zig hundert Werke.
Das Museo del Prado ist eines der bedeutendsten Museen Spaniens. Mit fast 4.900 Werken ist die Abteilung der spanischen Malerei nicht nur die vollständigste des Prado, sondern auch die weltweit wichtigste Sammlung dieses Genres. Vom Hochmittelalter bis in die Neuzeit. Und inklusive der 132 Werke starken Sammlung von Gemälden des Francisco Goya ist es eine der absoluten Hochburgen europäischer und besonders spanischer Kunst. Doch der Prado blickt auf eine etwas eigene Entstehungsgeschichte zurück. Der absolutistische Herrscher Ferdinand VII. War 1815 fest entschlossen, den Pariser Louvre zum Vorbild, etwas Ähnliches in Madrid zu erschaffen. 1818 nutzte man dafür Gebäude, die unter Karl III. Im 18. Jahrhundert erbaut wurden, und sanierte sie. Doch wer jetzt glaubt, der Kunst- und Geltungsneid absolutistischer Herrscher ist eine ferne Vergangenheit, der irrt. Denn das Besondere am Museo del Prado? 1989 erweiterte Paris den Louvre umfassend. In Madrid wurde man hellhörig und veranlasste ebenfalls ausufernde Renovierung des Museo del Prado. Das architektonische Chaos, welches das Museum 200 Jahre lang begleitete, hielt bis ins 21. Jahrhundert an. Von napoleonischen Architekten bis zu übersehenen Bürgern der Stadt im modernen Spanien trugen alle zum heutigen Bild bei. Die Modernisierung der 90er zogen sich bis 2007 hin und kosteten mehr als 150 Millionen Euro. 1989 waren für das Wettrüsten mit dem Louvre ungefähr ein Sechstel dieser Summe eingeplant gewesen.
Dann Reina Sofia, mehr Modernes, da hängt das berühmte Picasso-Bild drin, Guernica. Mhm. Und ja, alleine, ich sag mal, für den Besuch jedes einzelnen Museum ist man eigentlich fast schon einen halben Tag mit beschäftigt, wenn man sich dafür interessiert. Und ich rate eigentlich auch jedem, sich einer Tour anzuschließen, weil das ist eigentlich schon so überwältigend, was man da sieht. Und man kann das eigentlich gar nicht fassen. Insofern ist eine Tour gut, und dann werden ausgewählt Werke gezeigt und besprochen.
Spanien guckt ja auch wirklich auf eine spektakuläre kulturhistorische Entwicklung zurück. Insofern kann ich mir gut vorstellen, dass sich das da dann eben sammelt. Und anders als bei uns ist es ja wahrscheinlich auch so, dass die Hauptwerke und die wichtigsten Werke sich vor allem in Barcelona und Madrid finden und nicht so verteilt übers Land.
Genau.
Das ist ja nicht wie in so einem föderalistischen Staat, dass sich das alles über alle Bundesländer verteilt, sondern die Zentren sind halt auch die Kulturzentren.
Genau. Ja. Es gibt auch noch ein sehr spannendes Museum, und zwar, finde ich wenigstens, das ist der private Palast der Herzöge von Alba. Da ist eine gigantische Kunstsammlung drin. Mhm. Die war vor ein paar Jahren mal extra ausgestellt im Palacio de Cibeles, eins von diesen berühmten Gebäuden am Plaza de Cibeles. Der wiederum, glaube ich, der Treffpunkt ist von einer der Fußballmannschaften, wenn sie gewonnen haben.
Ja.
Ich weiß aber nicht, welche.
die Geschichte dahinter ist ja quasi, auch das natürlich ein ganz wichtiger, ich meine, Fußball spielt in Spanien und eine Riesenrolle, aber für Madrid die Sonderrolle, dass die zwei der besten neben dem FC Barcelona natürlich, Real Madrid, die kennt, glaube ich, auf der ganzen Welt jedes Kind den Verein und Atletico Madrid. Und das Besondere ist eben, es gibt auch noch eine dritte, die muss man jetzt zur Vollständigkeit erwähnen, auch die spielt in der ersten Liga. Rayo Vallecano ist für die Sportfans, glaube ich, jetzt nicht so wahnsinnig interessant wie die anderen beiden, aber natürlich gibt es immer jedes Jahr zweimal das legendäre Stadtderby, wenn es in der Liga aufeinander geht, in der ersten spanischen Liga.
Und dann wird dort gefeiert. Und anschließend an einem dieser Plätze, je nachdem, wer gewonnen hat. Und das also tatsächlich die Hölle los. Ich meine, das wird jetzt während der Pandemie wahrscheinlich nicht gewesen sein. Ich habe es nicht erlebt, aber ich habe es irgendwann vorher mal erlebt, wo ich gar nicht wusste, was los war. Da war die Straße gesperrt, der ganze Platz, und es tobte die Welt. Und Real Madrid, welche Farben haben die noch?
Weiß.
Nee, das war dann andere. Atletico,
rot-blau und weiß.
Genau, die waren es, ja.
Ja. Und das ist natürlich, also ich glaube, dass für mich als jemand, der das maximal im Fernsehen verfolgt, ja, nicht mal live miterlebt hat, aber ich glaube, neben dem El Clasico, also wenn Real Madrid gegen FC Barcelona spielt, was weltweit immer Aufsehen erregt, ist natürlich Real Madrid gegen Atletico Madrid auch immer ein internationaler Klassiker, ja, den sich die ganze Welt anguckt, weil da geht es komplett zur Sache. Und die Spanier lieben eben den Fußball, was sich in den Stadien ja auch zeigt. Die wieder, da kommt das Wort wieder, spektakulär sind. Ja. Vielleicht weg von den Museen und jetzt vom Fußball, andere berühmte Gebäude, Anlaufstellen, wo du sagst, also ich stelle mir vor, wahrscheinlich die Kathedralen, Landschaft in Anführungszeichen.
Ich möchte jetzt eigentlich gar kein Gebäude rausnehmen. Ganze Straßenzüge sind einfach spektakulär. Deswegen sage ich, zu Fuß gehen, zu Fuß gehen, zu Fuß gehen, mhm, und immer mal nach oben gucken. Es gibt dann auch die Gran Via beispielsweise, wo sich dann Gebäude, Hochhäuser dran rein, die mehr, sage ich mal, Art Deco Jugendstil-mäßig gebaut sind. Auch, ich glaube, da steht auch das erste Hochhaus überhaupt, was in Europa je gebaut wurde. Und davon gibt es dann eine ganze Menge. Also je nachdem, wann was angelegt wurde, also die 50 Jahre lang oder so, so nach und nach wurde die Stadt von verschiedenen Architekturstilen dann erobert.
Hm. Also wieder ähnlich wie in vielen Folgen, wie wir das haben, dieser Einfluss, der dann irgendwie so ein beeindruckendes Gesamtbild ergibt.
Aber wie gesagt, sie haben es dann immer noch größer, höher, verspielter gemacht. Was man natürlich auch nicht vergessen darf, ist der Königspalast. Ja. Der ist auch sehr, sehr spektakulär. Den kann man auch besichtigen. Das lohnt sich auch, muss ich sagen. Und von dem Platz davor hat man einen tollen Blick runter auf den Fluss und die Parkanlagen.
Richtig, weil Madrid mittlerweile ja Königsstadt. Früher war es eben bis ins 16. Jahrhundert Toledo. Mhm. Gar nicht weit weg, sagtest du. Und jetzt ist natürlich die königliche Hauptstadt, die königliche Residenz ist natürlich in Madrid.
Genau. Und auch dort in der Nähe liegt ein Platz, der wurde gerade umgebaut, als ich da war. Plaza de España, ich weiß es nicht mehr genau. Jedenfalls wurde der eben auch umgebaut, verkehrsberuhigt, Bäume gepflanzt und so, wie viele Plätze in der Innenstadt. Hm. Das war früher nicht so. Also parkten Autos obendrauf oder fuhren durch. Und jetzt ist alles sind sehr, sehr schöne Grünanlagen. Die Leute treffen sich da auch, also vor allen Dingen, wenn man, sag mal so, Local Familienlife erleben will, so Sonntagnachmittag natürlich. Da ist immer sehr viel los auf diesen Plätzen.
Hm. Hast du den Königspalast besichtigt, als du da warst?
Ja, aber nicht diesmal, sondern das letzte Mal. Ja. Hm. Also das lohnt sich wirklich. Also, unglaublich prachtvoll.
Ja. Im Gegensatz zum Buckingham Palace kann ich mir jetzt tatsächlich auch, habe ich kein Bild vom königlichen Palast aus Spanien, aus Madrid vor Augen.
Ja, ist ein barockes Gebäude, also auch sehr verschnörkelt. Ja. Türmchen und Balustraden. Und
kann ja auch nicht sonderlich alt sein, wenn sie erst im 16. Jahrhundert die Hauptstadt, die den königlichen Palast sozusagen einbezogen haben.
Im 17. wahrscheinlich haben die angefangen zu bauen, ich weiß es nicht genau.
Ja. Wir hatten das kurz angeschnitten. Was gibt es denn aus deiner Sicht zum Thema Kunst, Kultur über die Stadt zu sagen? Was ist dir da in Erinnerung geblieben? Was sollte man sich nicht entgehen lassen?
Essen gehen. Kunst, Kultur, Kulinarik, sage ich immer. Ja. Und ich meine, Essen ist ja immer ganz wichtig. Und dafür ist Madrid auch berühmt, muss ich sagen. Es gibt viele wirklich hervorragende Restaurants. Ich glaube, 21 Restaurants haben einen Stern oder mehr. Schon eine ganze Menge. Aber davon mal ganz abgesehen, also es gibt Straßen, da reiht sich eine Bodega an die nächste. Und die sind auch alle unheimlich gut besucht.
Ja.
Und man erlebt da sehr viel Fröhlichkeit. Also ich war auch mal in Madrid, da war gerade Finanzkrise.
Ja.
Und wenn man dann durch Madrid, durch die Innenstadt lief, durch die Straßen, da hatte man überhaupt nicht das Gefühl, dass die Leute irgendwie traurig waren. Das war eher so, okay, bevor es vorbei ist, trinken wir noch einen. Das hat mir irgendwie gut gefallen. Also ich finde es eine sehr lockere, angenehme Atmosphäre, ganz allgemein. Man guckt da mehr in fröhlichere Gesichter als in okay, die Leute laufen auch konzentriert, aber irgendwie haben die mehr, weiß ich nicht, für mich irgendwie mehr eine fröhliche Ausstrahlung.
Mehr Lebensfreude.
Genau.
Was mich interessieren würde, wenn ich denke, eine andere große südeuropäische Stadt, an Rom denke beispielsweise. Mhm. Da hat man ja immer das Prinzip, es gibt die Ecken, da weiß jeder, das ist touristisch, das ist bei den großen Denkmälern, bei den großen Gebäuden, bei den großen Kathedralen. Und in diesen Stadtvierteln gilt das Prinzip teure Restaurants, Touristenrestaurants, du siehst auch meistens nur Touristen und dann wechselt man die Flussseite beispielsweise und plötzlich ändert sich das Bild. Es sind nur einheimische Menschen da, es sind nur Römer vor Ort. Und
ich finde das in Madrid ehrlich gesagt sehr gemischt und kommt natürlich hinzu, während der Pandemie waren da kaum Touristen, also sehr, sehr wenige. Mhm. Und insofern von meiner Erinnerung her waren das alles Locals, die ich da so überwiegend gesehen habe. Was natürlich nicht heißt, dass jetzt alle von Madrid kamen, sondern die Spanier selber sind natürlich auch gereist und haben die Gelegenheit genommen, sich mal ihre Hauptstadt anzugucken. Mhm. Wahrscheinlich gab es auch gute Angebote zu der Zeit, dass man günstig wohnen und essen konnte. Und die Viertel sind zwar unterschiedlich, aber du findest, sag ich mal, in allen Vierteln ist es gemischt. Sag mal so von der Gastronomie her. Du findest ein tolles Restaurant und daneben findest du eine einfache Bodega, wo du dann Tapas isst und ein Bier trinkst oder einen Wein.
Also jetzt nicht diese vollständige Ausrichtung auf Tourismus quasi.
Also das Gefühl hatte ich nicht. Ja. Jetzt schon gar nicht. Ich meine, da, wo natürlich überwiegend Tourismus ist, auf diesem Paseo del Prado mit den Museen rechts und links. Ne?
Ja.
Und Prado ist ein Riesenkomplex und dagegenüber eben das Thyssen-Bornemisza. Und da siehst du auch, also jetzt habe ich es nicht so gesehen, aber die Male davor waren in Schlangen, um da reinzukommen. Wo ich auch nur sagen kann, Leute, bucht ein Ticket online vorher. Wie eigentlich überhaupt überall in berühmten Museen. Ne? Musst du unbedingt machen.
Aber das, wenn der Eindruck wird ja nicht trügen, weil ich glaube schon, dass man ein Gefühl dafür bekommt, wenn man eine größere Stadt besucht, ob sozusagen dass die Touristen und die Locals sich mischen oder nicht mischen. Ich finde,
die mischen sich da sehr.
Und der Eindruck wird ja nicht täuschen, weil das Gefühl nimmt man ja sofort mit. Genau. Wenn man das Gefühl hat, hier ist wirklich die pure Ausrichtung auf Touristen, die Preise sind dementsprechend und so.
Ich finde es sehr gemischt. Also ich meine, Salamanca ist beispielsweise eher so ein Edelviertel, ja. Mhm. Aber ja, gehen natürlich auch Touristen hin, aber da gehst du eigentlich nur zum puren Shoppen hin.
Wahrscheinlich
oder und zum Essen irgendwo da in den Terrassen sitzen
um das endgültig festzustellen, ist es wahrscheinlich tatsächlich schlau, dann beim Hochsommer hinzugehen, weil die Einzigen, die dann unterwegs sind, sagen, sind die Touristen.
Die anderen sind nicht so bekloppt, bei 40 Grad die Straßen zu laufen. Oder eben erst abends.
Noch ein paar besondere Fakten zu Madrid, von denen man vorher wahrscheinlich nicht wusste. Zunächst gibt es zu der etymologischen Geschichte des Namens einige Theorien. Wahrscheinlicher als die Geschichte des Baums ist, dass der Name sich aus einer Mischung verschiedener Namen der gotischen, römischen und arabischen Geschichte zusammensetzt. Madrid hat mit durchschnittlich 250 wolkenlosen Tagen die meisten Tage mit absolutem Sonnenschein in Europa. Kein Wunder, dass der Sonnenuntergang Madrids berühmt ist. Im Retiro-Park in Madrid findet sich eine absolute Seltenheit. Eine Statue, die dem gefallenen Engel Lucifer, also dem Teufel, gewidmet ist. Die Szene an der Fuente del Ángel Caído zeigt den Fall des Lucifer und ist umringt von dämonischen Gestalten. Laut Guinness Buch der Rekorde findet sich in Madrid mit dem Sobrino de Botín das älteste Restaurant der Welt in Madrid. 1725 eröffnete es zum ersten Mal und bis heute kann man hier klassisch madrilenisch essen. Der Palazzo Real, also der Königspalast, ist zwar das größte königliche Haus Europas, schaut man auf die Quadratmeterzahl, allerdings nicht wie der Buckingham Palace in England die Heimat der Königsfamilie, obwohl es ihre offizielle Residenz ist. Sie wohnen im Zarzuela-Palast, außerhalb der Stadt. Dann lass uns doch das Kulinarische, die Bodegas und was du vorhin angesprochen hattest, diese Rooftop-Bars mal vertiefen, weil das klingt ja dann doch erstens sehr abwechslungsreich und ja auch so ein bisschen nach dem, was man sich erhofft, erwartet, wenn man Spanien besucht, wenn man Madrid besucht, wo ja wahrscheinlich die spanische Küche in all ihrer Diversität zusammenkommt, würde ich jetzt mal vermuten.
Das stimmt. Ja, auch mit Einflüssen von außen, ne? Je nachdem. Also, wobei ich jetzt nicht genau weiß, was du meinst.
Nee, einfach, was gibt's, die Gerichte, welches Restaurant ist dir im Hinterkopf geblieben? Was hat's mit diesen Rooftop-Bars auf sich?
Also Rooftop-Bars beispielsweise, man hat das Gefühl, alles, was irgendwie in letzter Zeit entweder neu, nicht neu gebaut, aber neu eingezogen ist, eben in alte Gebäude, oder auch bestehende Hotels, haben alle irgendwie ein Dach oben drauf, wo man draußen sitzen kann. Mhm. Also fast jeder. Damit werben die auch unten immer schon.
Das ist ja irre eigentlich. Sie müssen ja theoretisch wahrscheinlich nachträglich draufgesetzt worden sein, oder?
Ja.
Weil es ein älteres Gebäude, setzt du da ein Rooftop-Bar drauf?
Ja, klar. Ich meine, das Dach ist ja immer da. Und die Statik, denke ich mal, bei alten Gebäuden geht's auch. Ja,
klar.
Also da in der Innenstadt, weiß ich nicht, bestimmt so ein Dutzend oder noch mehr.
Gibt es eine absolute Empfehlung, die du, wo du sagen würdest, da muss man hin, in die Bodega, in die Rooftop-Bar, das ist das
Ziel? Ja, ich habe so zwei Lieblinge gehabt. Und zwar das eine ist tatsächlich eine Bodega, Bodega de Casanova, die liegt in Salamanca. Und da sind wir einfach nur, ich war mit einer Freundin dort und wir sind da so vorbeigegangen und haben dann da reingeguckt und das entsprach eigentlich genau diesem typischen Spanien-Bild. Ich will mal sagen, so folkloristisch eigentlich. Ja. An der Decke großes Fresko, alles Mögliche, was an den Decken da rumhing und Flamenco-Musik. Und auch das ist ja gemütlich. Eigentlich wollten wir auf den Markt, der liegt dann direkt dahinter. So ein kleiner, feiner Markt mit super Fressständen auch. Haben gesagt, nö, aber lieber hier. Setzen wir uns mal hier hin. Und da war auch sehr viel los. Und der Wirt war da ziemlich ruppig. Der war so im Stress, dass er uns da fast angemacht hatte. Das änderte sich aber dann in dem Moment. Da hatte uns, was haben wir noch gegessen? Tortilla, Tomates und noch irgendwas. Und das schmeckte super lecker, alles hausgemacht. Und ja, ich habe dann kam an den Tisch und räumte ab und dann habe ich das gelobt. Und zack, ein Lächeln erschien auf seinen Lippen. Und als kleine Belohnung hat er uns dann ein Vermut de la Casa auf den Tisch geknallt. Und wurde auch irgendwie ganz gesprächig. Ich meine, ich spreche so ein bisschen Spanisch und er sprach auch ein bisschen Englisch und so weiter. Man kann sich dann da schon ganz gut unterhalten. Und zur gleichen Zeit saßen da auch noch so drei ältere Herren in einer Ecke und lauschten eigentlich überwiegend der Musik, der Flamenco-Musik. Und ich weiß nicht, es hat gar nicht lange gedauert. Das Lokal hatte sich in der Zwischenzeit geleert. Lunchzeit war vorbei und wir saßen da immer noch, weil wir es irgendwie so gemütlich fanden. Ja, und mit einmal wurde es insofern lustig. Die Musik wurde lauter gedreht. Der Wirt fing an, im Flamenco-Rhythmus zu klatschen. Und ich meine, hat er auch gesagt, er war früher, sei ja mal Flamenco-Tänzer geworden gewesen. Und schon waren wir da integriert, die alten Herren um uns herum. Es kam dann noch der ein oder andere Wermut auf den Tisch. Und zum Schluss konnte ich dann von allen noch zusammen noch mal ein Foto machen. Also nach dem ruppigen Empfang war das doch irgendwie ein sehr schöner, angenehmer Ausgang, muss ich sagen.
Was alles passiert, wenn man die Leute mal lobt.
Ja, genau. Ja, das sollte man öfters machen, weil ich meine, da fühlt sich jeder gebauchstreichelt. Ne?
Also Bodega de Casanova und die andere Empfehlung?
Also die andere Empfehlung ist was ich auch sehr schön fand, vor allen Dingen, weil man da so einen Traumblick hat, das ist die Terrasse oben vom Four Seasons. Also muss man nicht essen, kann man auch einen Drink nehmen und da hat man halt drumherum eben diese spektakulären Dächer und gibt tolle Cocktails und das Essen ist so Bistro-Stil. Mhm. Da ist ein berühmter Koch dahinter, der heißt Dani. Der hat, meine ich, in Marbella oder so ein 2-3-Sterne-Restaurant. Aber seine Küche dort ist also sehr, sehr zurückgenommen, würde ich mal so sagen. Eher Brasserie-Stil. Mhm. Auch sehr gut, aber es ist mehr die Atmosphäre. die da oben, das hat mir sehr gut gefallen, sehr angenehm. Aber was man dazu sagen muss, es gibt also viele, die Rooftop-Restaurants, die sind sehr, sehr angesagt.
Mhm.
Und ein anderes spektakuläres Teil ist immer, auch auf einem Hotel mitten in der Stadt, das Hotel ist, glaube ich, M. Müsste ich nochmal nachgucken. Also im Moment weiß ich es nicht. Auch so mit Türmchen. Und das ist sehr bei Leuten beliebt, die in der Flamenco-Szene sind.
Mhm.
Flamenco und Stierkampf irgendwie. Das siehst du, wenn man reinkommt. Also da sind so viele verschiedene Accessoires, die da an. Das ist ein modernes Hotel innen. Außen ist es, weiß nicht, bestimmt auch so aus dem 19. Jahrhundert. Und die Terrasse, die ist auch sehr, sehr, sehr beliebt. Aber das Problem ist eigentlich immer, einen Platz zu finden. Bei manchen kann man vorreservieren, bei anderen nicht. Aber wenn man es kann, würde ich sagen, immer unbedingt machen, weil sonst einen Platz zu finden ist schon sehr schwierig.
Hm. Wie ist denn das? Weil das haben wir ja auch als eigentlich kleine wiederholende Sache bei uns im Podcast immer, der Wein, wo wir bei dem Thema sind. Gibt es irgendwas Besonderes zu erzählen über den madrilenischen Wein?
Naja, spanischen Wein.
Madrid selbst ist ja auch Anbaugebiet.
Ich weiß nicht, ich trinke am liebsten Rotwein und lass mir immer einen empfehlen, muss ich echt sagen. Und meistens ist der Hauswein immer schon sehr gut.
Was ich spannend finde bei so einer Stadt, die ja offensichtlich auch, ich meine, Spanien hatte ja auch eine besondere Rolle im Zweiten Weltkrieg, der ja nun immer dafür verantwortlich war, wie eine Stadt wieder aufgebaut wurde, wie zerbombt ist eine Stadt gewesen. So eine Stadt, die so lange, und Madrid gibt es nun schon seit über 2000 Jahren in seinen Grundzügen und seinen Anfängen. Was hast du so für einen Gesamteindruck? Ist es eine moderne Stadt? Ist es eine traditionelle Stadt? So vom Grund, von der Grundstimmung?
Kommt drauf an, wo man ist.
Mhm.
Also ich sag mal, im Zentrum hast du eher Tradition. Aber jedenfalls von außen. Ne? Ich meine,
ja.
Wenn du irgendwo reingehst, ist es meistens modern.
Ja.
Und die Architektur, wie gesagt, ich habe ja schon darüber erzählt. Und wenn du, ja, in die Innenausstattung ist meistens cool, modern. Ich meine, hier haben auch tolle Architekten da.
Mhm.
Und ja, dann hast du aber auch traditionelle Bodegas, die sind dann wieder alt.
Ja.
Also das ist so ein schönes Gemisch. Und die Leute, die Menschen, hast du das Gefühl, modern.
Also
viele junge Leute, die Stadt ist ja auch unglaublich beliebt, ne? Bei Studenten, ja. Kunststudenten, alles mögliche, Film, was immer, name it, it's there, ja.
Und natürlich auch wieder das Prinzip eben, wie vorhin schon angesprochen, letztlich neben Barcelona das Zentrum von Spanien, ne? Da ballt sich natürlich alles.
Genau.
Ist es teuer eigentlich zu wohnen in Madrid, weißt du das?
Ich glaube, ja.
Ja?
Mhm.
Weil ich letztens etwas überrascht
habe. Je nachdem, wo man wohnt. Ich meine,
ja, gut,
die Stadt breitet sich natürlich gigantisch aus. Ne?
Das gilt ja eigentlich für jede Stadt.
Mm.
Aber ich habe das Gefühl, es vermittelt mir ein bisschen den Eindruck von einer traditionellen Weltstadt, die aber offensichtlich sehr modern ist. Also ich finde vor allem diesen Ansatz von verkehrsberuhigten Zonen und den Verkehr zu entzerren und weniger Autoverkehr in der Innenstadt zu haben, ist ja ein sehr interessantes Modell, was uns in der Zukunft in vielen großen Städten bewegen wird.
Man wundert sich auch, wie schnell das dann gegangen ist, ne? Das ist mir aber in anderen Städten auch schon mal aufgefallen. Aber vor allen Dingen, ja, jetzt in Madrid. Ich meine, es handelte sich um ein paar Jahre, ja, dass das deutlich umweltfreundlicher alles geworden ist. Und vom Gefühl her ist auch dieser Paseo del Prado, ich denke, der ist etwas verkehrsberuhigt. Vielleicht hat man eine Spur weggenommen, ich weiß es nicht genau. Ich war nur sehr erstaunt, wie relativ wenig da Verkehr durchzog.
Mhm.
Aber das kann jetzt auch nur ein Gefühl sein. Weil ja, ich habe einmal in einem Hotel gewohnt im Westin, da guckte ich genau auf so einen Platz, der davor ist. Westin, und auf der anderen Seite steht das Mandarin-Oriental-Ritz. Und früher habe ich diesen Platz, also so ähnlich wie den in Paris, den Arc de Triomphe, also voll Verkehr drumherum und so. Und jetzt ist mir aufgefallen, zu jeder Tageszeit, wenn ich mal vom Balkon runter geguckt habe, war da relativ wenig los.
Hm.
Aber das kann jetzt auch wieder mit der Pandemie zusammenhängen.
Ja, das kann natürlich sein.
Das sind so manche Sachen, die kann man nicht so richtig beurteilen.
Wir merken auf jeden Fall, du musst nochmal hin, weil du musst erstens überprüfen, ob sich die Essensgewohnheit jetzt wieder zurückgedreht haben und ob der Verkehr in bestimmten Ecken nur durch die Pandemie beruhigt war. Gehen wir weiter woanders hin. Und zwar sagst du mir genau, wohin? Nach Extremadura.
Extremadura, genau.
Das wie ist weit so von Madrid entfernt?
3 Stunden mit dem Auto.
Also einige Kilometer, aber nicht so ganz nah.
Das sind nur 300, 350 Kilometer. Je nachdem. Ich meine, Extremadura ist die größte Provinz in Spanien und gleichzeitig eine der am wenigst besiedelsten in ganz Europa. Also sehr, sehr viel Natur.
Hast viel Platz.
Hast ganz viel Platz, hast ganz viel Einsamkeit.
Ja.
Und diverse Nationalparks und sehr viel Getier, so ganz allgemein. Extremadura ist beispielsweise auch das alte Jagdgebiet der Royals gewesen.
Ah, okay.
Sehr viel Wald, Felsgebirge. Und aus der Gegend kommen die berühmten Schweine. Beziehungsweise die wachsen dort, die werden dort gemästet. Die Iberikus und Duroc-Schweine, genau.
Hast du die gesehen?
Und probiert natürlich. Fällt mir gerade ein, ich habe noch gar nicht über das so. Mein Lieblingsessen oder meine Lieblingsspeise ist natürlich dieser Schinken.
Ja.
Den es hier kaum gibt in der Qualität, weil ich glaube, die Spanier essen den überwiegend selbst. Aber es gibt noch viel mehr Gründe, um dahin zu fahren. Und
wann warst du denn das letzte Mal da?
In der Kombination. Und es gibt dort auch sehr interessante und sehr, sehr schöne Städte oder Städtchen. Beispielsweise Cáceres, eine UNESCO-Weltkulturerbe, eine komplett Renaissance-Stadt. Es gibt Trujillo. Spannend dabei, dass der Geburtsort von dem einen großen Conquistadores, Pizarro. Dem ist auch ein großes Standbild da auf der Plaza. Und dann gibt es noch Mérida. Also ich nenne jetzt nur mal drei, es gibt noch mehr. Gibt es noch Mérida, und in Mérida berühmt sind die römischen Relikte, weil das ist eine Stadt, die zur Zeit der Römer gebaut wurde. Und was man da sehen kann, was, soweit ich weiß, sogar einzigartig ist, nebeneinander ein großes Amphitheater, wo die Bühne noch komplett ist, die mehrstöckige, und daneben ist ein Hippodrom. Und dazu gibt es natürlich auch ein entsprechendes Museum. Also ich finde das hochinteressant. Und dann diese Kombination mit der Natur. Beispielsweise, man sieht dort in verschiedenen Gegenden oder in den Dörfern hunderte von Störchen. Also das habe ich auf der ganzen Welt noch nicht gesehen. Kleine Dörfer, die also besetzt sind von Störchen. Jedes Dach, weiß ich nicht, auch auf Verkehrsschildern oder so große. Ja, ich meine, hier freuen wir uns über, weiß ich nicht, das eine oder andere Storchennest, und das sind Hunderte dort.
Zur Übersicht ein kurzer Hintergrund zu Extremadura. Es ist eines der 17 autonomen Gemeinschaften Spaniens. Hier leben etwa 1 Million Menschen, in der Hauptstadt Mérida etwa 60.000. Aus der Zeit von vor etwa 3000 Jahren sind Siedlungsreste der Kelten gefunden worden, die in der Extremadura gelebt haben. Später haben hier die Karthager und anschließend die Römer gesiedelt. Und auch hier kämpften die Mauren und die Spanier über die Jahrhunderte des Mittelalters um die Vorherrschaft der Iberischen Halbinsel. Faszinierend ist, dass aus der Region die drei wohl berühmtesten Konquistadoren der blutigen Eroberung des südamerikanischen Kontinents stammen: Hernando de Soto, Francisco Pizarro und Hernán Cortés.
Und sehr schöne Landschaften. Es sind überhaupt viele seltene Tiere. Es gibt auch in dem einen Nationalpark Gänsegeier und noch eine andere Art von Geiern. Und das Ganze immer, ich sag mal, alles ganz hautnah. Ne? Ja. Also man braucht da keinen Feldstecher, sondern also weder für die Störche noch für die Geier. Die fliegen also wirklich auf ein paar Meter dann vorbei. Und es gibt auch 2 oder 3 sehr interessante Museen.
Ja.
Museum Fostel heißt eins, ist auf dem Land in einer ehemaligen, in einer ehemaligen Wollfabrik, liegt an so einem See. Auch da wieder ganz, ganz viele Störche. Und das Museum auch privates Museum Helga Avila in Cáceres. Und überall kann man gut essen. Dort ist es bei weitem nicht so teuer wie in Madrid. Und ja, ich meine, vor allen Dingen für Menschen, die, sag ich mal, diese Kombination mögen, weil da ist eigentlich alles. Also wie gesagt, sehr interessante Städtchen, tolle Natur, Einsamkeit und tolles Essen und dann die Schweinchen.
Ich habe das, was du vorhin andeutetest mit dieser Bevölkerungsdichte, ich habe das, was rausgesucht ist. Es ist tatsächlich so, dass ich Extremadura über 8,3% der spanischen Landmasse erstreckt. Also ja doch erheblich viel. Und im Verhältnis dazu 2,6% der Einwohner Spaniens nur. Das heißt 25 Einwohner pro Quadratkilometer. Mhm. Das ist gar nichts.
Das ist gar nichts. Ich kann mich daran erinnern, wir sind da mal Strecken gefahren. Das habe ich gerade mal in meinem Notizbuch wieder nachgeguckt. 40 Kilometer sind wir niemandem begegnet, keinem Auto, nichts. Also ich bin dann Landstraße gefahren, gibt natürlich auch größere Überlandstraßen, aber ich finde das immer wunderschön, so kleine Landstraßenenge zu fahren und irgendwie Sachen zu entdecken. Ja. Und das bringt da besonders viel Spaß.
Es ist tatsächlich auch so, dass also die einzige Stadt mit mehr als 100.000 Einwohnern, Badajoz, mit 150.000. Und dann kommt Cáceres mit 96.000, Mérida mit 59.000. Mérida aber die Hauptstadt, obwohl es nicht die größte Stadt ist. Und was ich auch gelesen habe, ist, dass fast 60% der Bevölkerung in Gemeinden leben mit weniger als 10.000 Einwohnern. Ja. Also einfach wirklich.
Ja, und diese Dörfer sind auch wirklich weit voneinander entfernt.
Jetzt ist das Ganze ja an der, zumindest im Westen, an der portugiesischen Grenze. Hast du das Gefühl, oder was ist so kulinarisch gesehen, ist es das Iberico-Schwein? Gibt es noch irgendwas, was für Extremadura typisch ist?
Ja, es wird viel auch Gemüse angebaut. Also viele regionale Geschichten und Käse gemacht. Und wo immer du hingehst, es wird sehr viel, lokale, so Hausmannskost geliefert, die oder serviert, die sehr lecker schmeckt. Also man würzt dort gut und leicht ist es nicht unbedingt, aber egal wo man isst, es schmeckt immer sehr gut. Schönen Wein dazu. Mhm. Den viel Gemütlichkeit auch und Ruhe und also mir gefällt das unheimlich gut dort. Das Einzige ist, da ist kein weit und breit natürlich kein Wasser, außer Flüssen.
Ja.
Also das liegt genau zwischen sozusagen, ich glaube Cáceres liegt genau zwischen Madrid und Lissabon.
Mhm.
Also wenn du von Cáceres nach Lissabon fährst, bist du nochmal 3 Stunden unterwegs über die Autobahn. Ne? Es soll auch eine Zugstrecke gebaut werden. Ich glaube, die ist zur Hälfte fertig. Oder noch nicht, weil du kannst nicht nach Cáceres mit dem Zug fahren bis jetzt. Sind sie aber auch schon seit Jahren dabei. Und nun immer mal wieder fehlt wohl das Geld, das weiterzubauen.
Apropos Wasserknappheit oder wenig Wasser. Extremadura heißt, kommt vom Extremos del Duero, also jenseits des Flusses Duero. Also im Namen schon drin, dass man abseits ist von jeglichem Gewässer.
Genau. Aber durch den einzelnen Nationalpark fließt der Rio Tajo. Der wird nachher, soweit ich weiß, zum Douro, also in Portugal.
Mhm.
Bin jetzt nicht ganz sicher, aber das ist auch sehr schön zu sehen. Fließt so durch eine Schlucht durch und auf beiden Seiten hohe weiße Felsen und da sitzen die ganzen Geier drauf.
Ja.
Also ist alles schon sehr spannend dort. Und
ich glaube, die Besonderheit ist ja auch wieder, und das macht ja in der spanischen Geschichte allgemein, das unterscheidet es ja auch ganz klar von Madrid, ähnlich wie die, sagen wir mal, Unabhängigkeitsideen von Katalonien, gibt es auch da ja eine recht hohe Autonomie einfach in dieser Region. Ich habe zum Beispiel nachgelesen, dass im Vergleich zu anderen Regionen Extremadura sehr hohe Kompetenzen hat beim Umweltschutz, beim Naturschutz, dass sie da letztlich nicht angewiesen sind auf die Gesetze, die aus Madrid kommen, auf die Richtlinien, die aus Madrid kommen, sondern dass sie da eben selbst entscheiden können. Und dass diese bewegte Geschichte Spaniens mit Franco und der Demokratiebewegung einfach auch dazu geführt hat, dass diese einzelnen Regionen, die es gibt, alle irgendwie eine Sonderrolle haben und alle irgendwie teilweise mal sich autonom sehen und lossagen wollen von Spanien. Und in Extremadura hat es tatsächlich dazu geführt, dass, fand ich sehr spannend, dass die eben anders als andere Regionen unglaublich viel Wert auf Naturschutz legen und unglaublich viel Geld da auch rein investieren und da eben auch Kompetenzen haben.
Genau.
Und so wie du das erzählst, scheint sich das ja auch wieder zu spiegeln.
Ist auch so. Also man kann auch, wie gesagt, tolle Sachen machen, beispielsweise tolle Fahrradtouren. Also seit neuestem gibt es auch so ausgebaute Strecken durch die Naturparks und dann, sagen wir, über diese einsamen Landstraßen kann man wunderbar fahren und findet dann auch überall wieder eine Einkehr.
Ja.
Und dann kommt man eben auch an den Schweindellen vorbei. Und da kann man schon ahnen, warum der Schinken so gut schmeckt. Weil beispielsweise, wir haben auf einer, weiß ich nicht, ich sag mal 20 Hektar großen Wiese mit Steineichen, davon ernähren die sich ja zum Teil, also von den Eicheln, da liefen mindestens 500, 600 Schweine rum, frei.
Ja.
Und tummelten sich da und man hat denen eigentlich fast schon angesehen, dass die da sich fröhlich und voller Lebenslust steckten, weil die rannten dann auch mal so umeinander und kamen dann, als wir geparkt haben und uns das angeguckt haben, kamen dann auch zu uns gelaufen und so. Und dann sieht man irgendwie auch, dass das Schwein eigentlich nicht so in so enge Ställe gehört, sondern eben sagen wir, einen richtig guten Schinken oder gutes Fleisch macht, wenn die wirklich lange draußen rumlaufen und entsprechend ernährt werden natürlich.
Hilf mir dabei der Aussprache. Jamón Ibérico.
Jamón Ibérico. Das ist nur so der allgemeine.
Das ist der luftgetrocknete Schinken. Und dann gibt es eben diese schwarzen Iberico-Schweine. Cerdo Ibérico scheint es zu heißen. Was ich bei der Recherche rausgefunden habe oder was mich fasziniert hat, du wirst es wahrscheinlich bestätigen können, ist, du sagtest ja gerade schon, wirklich viel Gewässer oder wirklich viel Wasser ist nicht da, aber es scheint eben eine Art von Nord-Süd-Gefälle zu geben. Also im Norden scheint es anders zu sein als im Süden. Was ich zum Beispiel nicht wusste, ist, dass im Norden von Extremadura ein sehr fruchtbares Gebiet ist und die eine unglaubliche Ausfuhr haben an Kiwis, Feigen, Kirschen, Zitronen.
Gemüse und Obst, was ich sagte, deswegen an Lebensmittel gibt es da, frische Lebensmittel gibt es da reichlich. Und damit wird natürlich dann auch gekocht.
Und worauf ich gestoßen bin, und da sagtest du ja vorhin schon, es wird besonders gewürzt, Pimenton de la Vera, ein Paprikapulver. Hast du das probiert?
Ja, klar, sogar gekauft.
Kommt auch aus dem Norden.
Ja, genau, siehst du. Das ist ein schönes Mitbringsel, genauso wie der Schinken.
Ja.
Es gibt es in milderer Form und es gibt es in schärferer Form. Und ja, ich finde es schon besonders. Das hat einen gewissen, schon einen besonderen Geschmack. Also, und wenn das dann, sag mal, frisch pulverisiert ist, dann auch einen sehr intensiven Geschmack.
Ja, aber tatsächlich ein schönes Mitbringsel.
Ja.
Also, das heißt, wir packen den Rotwein aus Madrid und dann den Schinken und das Paprikapulver aus Extremadura.
Das sind immer so schöne Mitbringsel. Ja, Fressalien freut sich auch jeder drüber. Ne?
Ja, und neben dem Wein fand ich auch ganz spannend, offensichtlich ist es so, dass im Süden sehr viel Korken hergestellt werden für spanische Weine.
Ja,
ja. Genau.
Genau, dafür ist der Landstrich auch berühmt.
Ja, also alles in allem, auch, und das finde ich ganz schön, dass wir das beides in einer Folge untergebracht haben, sind das ja zwei Welten. Ne? Das ist
total.
Die Weltstadt mit der verrückten Architektur und modern auf der einen Seite, auf der anderen Seite historisch und dann diese Weite. Und es ist ja nicht so weit voneinander entfernt.
Nee, 3 Stunden. Aber ich habe dazu eigentlich noch eine ganz witzige Geschichte.
Ja, bitte.
Nämlich, wie ich das erste Mal da überhaupt hingekommen bin. Weil das ist wirklich ziemlich originell. Das liegt schon ganz lange zurück. Also ich schätze mal so 40 Jahre. Mhm. Da hatte ich hier 2 Leute kennengelernt aus dem Weinbusiness. Und die hatten irgendwie was, weiß ich nicht, waren mit Madrid auf irgendeine Art und Weise verbandelt. Das kann ich nicht mehr so ganz genau erinnern. Jedenfalls hatten die mich eingeladen nach Madrid und sagten, ja, wir haben da eine Party und kommen doch hin und wir bezahlen dir auch den Flug und für alles andere ist sowieso geregelt. Und ich gedacht, ja, warum nicht? War mitten im Winter, muss ich dazu sagen, im Januar. Mhm. Und das wird auch noch wichtig im Laufe der Geschichte.
Okay, wir merken uns Januar.
Jedenfalls bin ich dann losgeflogen von Hamburg und dann konnten wir erstens, also bei einer Zwischenlandung damals, ich sag mal Düsseldorf oder Frankfurt oder so, ich glaube Düsseldorf, und da konnten wir aber nicht runter wegen Nebel. So, das Ganze hat sich dann irrsinnig verzögert und bis ich dann in Madrid ankam, war das also schon später Nachmittag und insgesamt 3 oder 4 Stunden später und ich dachte schon, meine Herren, die werden ja sicherlich nicht mehr auf mich warten und was machst du so? Aber ich bin dann erstmal ausgestiegen und im Koffer, sage ich mal, so Luftiges, ne, für eine Party eben.
Ja.
Und und war natürlich keiner mehr da und dann bin ich dann irgendwie durch den Flughafen gelaufen und ja, damals kein Handy, ne? Nichts, überhaupt keine Kommunikationsmöglichkeiten, muss man sich mal reinziehen. Heutzutage wäre alles kein Thema. Jedenfalls war da eine große Tafel und an dieser großen Tafel war ein kleines Papierchen, stand ganz groß drauf Kiki und dann stand unten drunter, nimm dir ein Taxi und komm nach Cáceres. Okay, da habe ich gedacht, naja, das Stadtteil von Madrid oder so, keine Ahnung. Jedenfalls ich mit dem Zettel dann runter zum Taxi stand und wie gesagt, ich spreche ein bisschen Spanisch und habe dem einen Fahrer da gesagt, ich möchte gerne nach Cáceres, worauf der mich dann ziemlich verblüfft anguckte und erstmal anfing zu reden und so weiter und ich verstand irgendwie von wegen, weiß ich nicht, 6 Stunden und so und er hat wieder falsch verhört, dann hat er sich nochmal mit einem anderen Fahrer unterhalten und so. Und sagte dann, also tatsächlich kam er raus, dass der Weg dorthin 6 Stunden dauert. Damals war die Autobahn ja auch noch nicht da.
Oh Gott.
Nur ein Stückchen. So. Und da fragt er natürlich, wollen Sie dann wirklich fahren? Ich sage, ja klar. Ich sage, das Geld kriegen Sie denn da? Weil ich musste mich ja auf meine Typen verlassen, weil ich hatte natürlich gar nicht so viel Geld in der Tasche. Jedenfalls bin ich dann dort hingefahren. Hat tatsächlich 6 Stunden gedauert.
Oh Gott.
Und dann kamen wir in Cáceres an. Und ja, das war dann auch spannend. Also in die Innenstadt, in diese, ins alte Zentrum da, da konnten wir, ja, doch wir konnten, glaube ich, dann gegenüber von dem Palazzo parken. Es war ein großes Stadtpalast, ein großer, konnte man aber im Dunkeln nicht so richtig erkennen. Erst als ich dann da klingelte, weil wir hatten vorher in der Kneipe gefragt, wo die Adresse dann sei, ja. Und großes Tor und ich da geklingelt. Es war inzwischen 11, ja, mindestens. Und Tür ging auf und dann stand da so eine Art, ja, so ein Diener, so ein richtiger Diener. So in Uniform und so weiter. Und dachte ich, wo bin ich denn hier jetzt gelandet? Dann ging das Tor auf und dahinter eine große, ja, große Einfahrt, so für früher Kutschen, ja. Mhm. Also hinterher habe ich festgestellt, dieses Haus war aus dem 16. Jahrhundert.
Oh.
Der Palast. Ja. Und ja, dann führte er mich da hoch und machte da eine Tür auf. Die Türen waren relativ klein und dann war ich sozusagen im, also ich würde mal sagen, für mich sah das aus wie ein Rittersaal. Mhm. So muss man sich das vorstellen. Ja. Es standen auch wie heißt das, die
Rüstung
rum, ja, und überall groß und eine große Tafel in der Mitte und da saß die ganze Gesellschaft dran. So. Und ich da rein war natürlich so ein bisschen
leicht eingeschüchtert.
Ja, kann man sagen, leicht eingeschüchtert. Und ja, meine beiden Freunde irgendwie sprangen dann auf und toll, dass du jetzt da bist und so. Und dürfen wir mal vorstellen. Und naja, dann haben sie mich vorgestellt und dann, ja, dann wurden die Herrschaften, die am Tisch sitzen, vorgestellt. Das war alles Hochadel. Marquesa de und Marquesa und so weiter. Und
Marquesa
so
ist Graf, ne?
Ja, oder noch Baron. Ein Stück höher. Also Herzog
schon. Ja, Herzog.
Sowas in der, ja, Richtung, genau. Und aber es wurde natürlich, und ach so, genau, die waren beim Essen. Aber da man ja in Spanien sehr spät esst, waren die mal gerade erst beim zweiten Gang. So um 23:30. Also ich kam eigentlich gerade passen. Und aber trotzdem habe ich dann immer gedacht, ich meine, von meiner Klamotte her, ich hatte ja immer noch die Sachen kalt an und es war kalt, sehr kalt Januar sogar. Und auch in diesen alten Räumen, da war es ja also ziemlich kühl. Und dann dachte ich mir, wo ist denn jetzt hier die Party? Und oder es sollte, also das ganze, die ganze Einladung war fürs Wochenende und das war der Freitag und da dachte ich, naja, morgen und so. Jedenfalls am Ende des Essens sagte dann jemand, ich glaube, wir müssen dich nochmal ausrüsten. Ich sag, wie ausrüsten? Naja, morgen früh gehen wir zur Jagd. Ich sage, bitte?
Oh.
Ja. Und dann hat mich die Marquesa an die Hand genommen und in ihre Kemenate geführt und hat mich dann jagdmäßig ausgerüstet mit Stiefeln und dicker Jacke und so weiter.
Und dann ging es auf die herzögliche Jagd.
Das war echt scharf und ja, inzwischen war es auch schon, sag ich mal, 2:30 oder so und da dachte ich natürlich auch in meiner Jagd, und ja, sagten die, also 5 Uhr ist aufstehen.
Also in 3 Stunden praktisch.
Ja, genau. Also, wir haben auch nicht viel gesprochen.
Warum ist hier niemand nervös? Nee, genau.
Und dann ging es tatsächlich, also 5 Uhr aufstehen und im Morgengrauen dann los. Dann haben wir irgendwie noch einen Stopp gemacht. Am Café, weiß ich nicht, Kaffee und so ein kleines Brötchen oder so. Und dann ja rein in den Wald. Und da kam eine große Jagdgesellschaft zusammen, ne? Und ja, ich meine, muss dazu sagen, ich bin kein Jäger, aber nichtsdestotrotz, ich fand das natürlich ziemlich spannend.
Das glaube ich.
Und es wurde da auch reichlich erlegt, also an Wildschweinen und Rehen und so weiter. Also das war eine ganz lange Strecke von Wild, die da geschossen wurden. Ja, und dann ging das so bis nachmittags und dann ging man irgendwo zum Essen auf der Strecke in irgendeinem großen Lokal. Und weiß ich nicht, die Gesellschaft waren bestimmt 50 Leute. Und ja, und dann zurück in den Palacio oder in Cáceres, bisschen ausruhen und dann ging es schon schupp wieder los zum Aperitif und so weiter und wieder zum Essen, aber an der Tafel, also da war gar nichts mit Party. Und am nächsten Tag dann, mein Flug ging glaube ich so um 5 oder so und dann, ja, dann musste ich natürlich am Vormittag auch schon wieder aufbrechen, um dann in 6 Stunden da wieder in Madrid rechtzeitig am Flughafen zu sein. Aber was ich dann morgens, bin ich also noch durch Cáceres gelaufen, am Sonntagvormittag. Und da habe ich schon gesehen, dass auf den ganzen Dächern Störche saßen. Mhm. Das mitten im Winter. Ja. Und da hatten wir jetzt keinen Bock mehr weiterzufliegen, irgendwohin, wo es warm war.
Weil so weit ist es doch eigentlich gar nicht mehr.
Es war wirklich arschkalt. Also.
Aber das ist ja völlig kirre.
Ja, aber das Letzte kommt jetzt noch. Als ich dann, ich weiß jetzt gar nicht, wie lange das hier ist, ein paar Jahre, war ich auch eingeladen wieder vom spanischen Fremdenverkehrsamt zu einer Reise Extremadura und da hatte ich auch gleich zugesagt, ich dachte, oh, da wollte ich immer mal wieder hin.
hattest jetzt ja auch nicht so wahnsinnig viel Zeit, das mal aufzusaugen.
Ja, genau. Ja. Und nee, gar nicht. Ja. Ich sah also nur Wald und
von Situation in Situation geschmissen worden. Ja.
Und sehr viel Royals. Und ja, so und da passierte auch Folgendes. Also ich kam irgendwie ein bisschen später, die Kollegen waren schon da und man hatte mir so einen Transfer da vorbestellt. Und als wir in Caceres waren, hielten wir just vor dem Palast, in dem ich gewesen war damals. Ja, war ja dann schon, weiß ich nicht, 30 Jahre vorher oder irgend sowas. Ne? Und ja, und in der Zwischenzeit war der Palacio, heißt das ja in Spanisch, umgebaut worden zum Hotel.
Ach, und es war auch das Hotel, in dem du übernachtet hast?
Ja, genau.
Nein.
Ja, das fand ich irgendwie ganz witzig.
Ah, das ist ja irre.
Ja, genau. Und dann habe ich immer diesen Rittersaal gesucht, ja, weil ich dachte, irgendwo muss der ja noch sein. Ne? Und also innen, die hätten das, glaube ich, ziemlich entkernt, um ein Zimmer reinzukriegen und so. Aber die ganze alte Gemäuer war alles noch da. Und dann sagten die mir, ja, wir haben da noch so einen Konferenzraum und so, zeigen Sie mir doch mal. Und aber das war nicht mehr das, was ich mal gesehen hatte. Natürlich, die ganzen Sachen haben die rausgenommen. Hm. Aber die haben es auch alles verkleinert. Ich meine, das war ein gigantischer Raum. Ja. Bestimmt auch 10 Meter hoch oder so.
Eigentlich ja fast schade, oder?
Ja, fand ich auch.
Also
ja, das war sehr nüchtern, wie so ein Konferenzraum halt nur ist.
Ja.
Aber das fand ich doch spannend, das Ganze.
Das ist ein ziemlich spektakuläres Erlebnis. Und ehrlich gesagt ziehe ich da, so ein bisschen versuche ich ja immer eine Lehre aus dem, was du mir erzählst, mitzunehmen. Und dieses Mal ist es definitiv die Lehre, traue keiner Party-Einladung aus Extremadura.
Also, aus Madrid. Ich dachte ja immer,
bin
in Madrid.
Oder so. Also traue, oder zumindest, wenn du eine Party-Einladung in Madrid kriegst, rechne zumindest damit, dass du in Extremadura dann bist. Also eine irre Nummer. Ich glaube, es gibt kein Land auf der Welt, in dem du warst, wo nicht mindestens eine kuriose Sache passiert ist. Fantastisch, fand ich großartig. Also von mit der Erwartung, in Madrid zu sein, dann beim spanischen Hof gejagt. In feudalen
Deswegen
Gebäuden.
Weiß ich eben auch, dass das das Jagdgebiet ist, der Aristokrat, der Hocharistokratie. Ja. Das ist auch alles Königsland dort.
Ja. Er wird wahrscheinlich ähnlich organisiert sein wie in England, dass auch die Tiere dann eben dem König gehören oder dem Königshaus gehören. Eine irre Sache. Also wie viele Leute können von sich behaupten, dass sie mit dem spanischen Hochadel
auf Yacht war.
Unerwartet auf die Yacht geschickt wurden. Es ist ja dann doch recht unerwartet gewesen.
Genau.
Eine wirklich schöne Geschichte. Toller Abschluss für diese Folge, da danke ich dir sehr für. Und toller Ausflug nach Spanien beziehungsweise nach Madrid und nach Extremadura. Ich freue mich sehr aufs nächste Mal. Vielen Dank.
Mal schauen, was
für die Erzählung.
Und dann bleiben wir hier.
Ne? Richtig. Nächstes Mal werden wir nämlich regional eintauchen, in unsere Heimat.
Genau.
Nach Schleswig-Holstein gucken. Ich freue mich da sehr drauf.
Ich auch.
Vielen Dank für diese Erzählung.
Ja, gerne. Hat wieder viel Spaß gemacht. Ja.